Wir lesen in der Bibel gerne von den Heilungen durch Jesus oder durch die Apostel. Auch in unseren Tagen kann Jesus Menschen gesund machen. Aber was ist, wenn er es nicht tut? Was ist, wenn ein Mensch durch Krankheit aus dem aktiven Dienst für Christus herausgerissen wird und nur noch wenige Monate zu leben hat? Liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Menschen im Fokus. Heute darf ich eine ganz liebe Freundin im Studio willkommen heißen, Monika. Monika, es ist so schön, dass du hierher gekommen bist, dass das noch möglich war. Vor einigen Wochen ging es dir gar nicht gut. Heute fühlst du dich etwas besser. Es ist abzusehen, dass es weiter bergab geht, aber du hast es hierher geschafft und ich freue mich sehr.
Ja, ich freue mich auch. Es ist wirklich eine Gnade Gottes, dass ich heute hier sein kann.
Wir schätzen das, ja. Bei dir wurde im Herbst 2022 eine Erkrankung festgestellt. Wie ist so eine Diagnose einzuordnen?
Also ich erinnere mich, dass ich damals beim Hautarzt saß und der hat sich die Stelle am Kopf angesehen. Das war so ungefähr so groß, wo keine Haare gewachsen sind. Und an einer Stelle, an einer kleinen Stelle, unscheinbar, war es ein bisschen gerötet. Und der Hautarzt meinte, ach, das ist weißer Hautkrebs. Den schneidet man raus und dann ist gut. Schwarzer Hautkrebs ist tödlich. Naja, und mit dieser Botschaft ging ich nach Hause. Und eine Woche später ging ich dann wieder zum Arzt. Und er sagte, ich traue dir meinen Augen nicht. Aber es ist tatsächlich ein malignes Melanom, also schwarzer Hautkrebs.
Dieser tödliche Hautkrebs.
Richtig. Und
ja, wie bist du damit umgegangen? Ich meine, tödlicher Hautkrebs, so ganz plötzlich.
Also meine erste Reaktion bei ihm war, wissen Sie was, mein Leben steht in Gottes Hand. Er kann mein Leben retten, wenn er will. Und wenn er es nicht tun will, dann wird er mich schlafen legen und dann wird Jesus, wenn er wiederkommt, mich auferwecken wie alle Gläubigen, die ihm zu Lebzeiten vertraut haben.
Das war deine erste Reaktion?
Das war meine erste Reaktion. Und diese Reaktion oder diese Aussage habe ich bei so vielen Ärzten wiederholt. Und tatsächlich ist das auch meine innere Überzeugung. Ich kam natürlich nach Hause mit diesem Ergebnis und erinnerte mich an Hiskia. Wie ist Hiskia umgegangen, als er diesen sehr schwierigen Brief bekommen hat von dem assyrischen König? Er hat ihn vor Gott ausgebreitet. Und so habe ich auch dieses Biopsieergebnis auf der Couch ausgebreitet und habe es Gott vorgelegt. Und habe gesagt, lieber Gott, was soll ich jetzt tun? Welche Richtung soll ich gehen? Aber ich muss auch dazu sagen, bevor ich zum Hautarzt gegangen bin, habe ich gebetet. Ich habe schon vermutet, dass es was sein könnte, was uns nicht schmeckt. Und habe gebetet, lieber Gott, wenn ich den medizinischen Weg einschlagen soll, dann soll der Hautarzt das in die Hand nehmen und in der Klinik anrufen. Und nicht, dass wir uns drum bemühen. Wenn ich den natürlichen Weg einschlagen soll, dann soll es halt belassen. Und so mit diesem Gedanken bin ich heimgekommen, habe es Gott vorgelegt und Gott hat geführt.
Gott hat geführt. Er hat euch weitergeleitet. Hattest du noch andere Erwartungen in dem Moment an Gott?
Eigentlich nicht. Ich habe gewusst, Gott kann Wunder tun.
Ja.
Er kann mich gesund machen, das ist gar keine Frage. Aber ich wollte einfach seine Führung, weil er ja viel besser weiß, was gut für uns ist. Und ab dem Zeitpunkt haben wir dann auch alle Entscheidungen gemeinsam getroffen, mein Mann und ich. Und das war auch ein Segen, wenn man zusammen auf die Knie gehen kann und zusammen Gott um Führung und Weisung bitten kann.
Monika, jetzt lebst du vegan. Du bewegst dich regelmäßig an der frischen Luft und im Sonnenschein, trinkst reichlich frisches Wasser, rauchst nicht, trinkst keinen Alkohol, also ein richtig gesunder Lebensstil. Warum bekommst ausgerechnet du diesen Krebs?
Also ich muss sagen, ich habe gesund gelebt, aber so mit der Bewegung und auch Ruhe, naja, also da hätte man schon mehr machen können. Aber um auf deine Frage einzugehen, warum gerade ich nicht?
Du drehst die Frage um.
Genau, ich drehe die Frage um. Warum gerade ich nicht? Ich bin doch ein Gott in Gottes Hand. Und wenn er es zulässt, dann muss es doch einen Sinn haben.
Das ist sehr schön, wie du das so ausdrückst, wie du das von Gott angenommen hast. Welche Auswirkung hat diese Diagnose jetzt auf deinen Glauben gehabt? Du hast ja vorher regelmäßig in der Bibel gelesen, hattest eine innige Beziehung zu Gott. Hat sich da jetzt irgendetwas verändert durch diese Diagnose?
Absolut nichts. Ich muss gestehen, es ist so ein Vorrecht, wenn wir mit Gott leben und ihn wirklich kennen, dass er ein liebender Vater ist, dann dürfen wir in so schwierigen Zeiten auch wissen, dass er an unserer Seite ist. Und wenn wir sein Wort anschauen, ja, dann ist so viel Leid enthalten. Die Bibel beschreibt so viele Menschen, die durch Leid gegangen sind. Und warum sollte ich nicht gehen?
Viele würden so nicht denken. Viele würden sagen, das ist unfair von Gott, dass er das bei der Monika zugelassen hat. Aber du siehst es gar nicht so.
Nein, weil ich ihn als liebender und barmherzigen Vater kenne. Und natürlich gab es auch und gibt es auch heute noch Tränen, aber nicht in dem Sinn, dass ich Gott als unfair finde. Weil ist es unfair, dass er seinen Sohn gegeben hat, dass er seinen Sohn so viel leiden hat lassen für mich, wo ich ja ohne ihn verloren wäre,
ja.
Das fragt sich kein Mensch.
Genau.
Aber wenn wir leiden, dann fragen wir uns, ja, ist Gott fair?
Gibt eigentlich niemanden, der fairer ist als Gott, oder?
Genau.
Ja.
Und wir müssen ja auch das Ganze im Lichte des großen Kampfes betrachten.
Ja.
Da ist ja auch ein Gegenspieler. Und der Gegenspieler hat natürlich Interesse daran, uns von Gott wegzuziehen. Und gerade deswegen, erst recht, möchte ich mit Gott gehen und nicht dem Gegenspieler in die Arme spielen.
Sehr schön. Aber sag mal, muss der Glaube schon stark sein, bevor man ins Leid geht, oder wächst der Glaube im Leid? Was meinst du?
Also, schön ist es, wenn er vorhanden ist, wenn du schon eine Beziehung zu Gott hast. Aber viele Menschen sind natürlich durch das Leid auch zu Gott gekommen. Leid kann dich näher zu Gott bringen. Und ich muss sagen, auch meine Beziehung ist dadurch intensiver geworden, weil du betest ja, wenn du nachts nicht schlafen kannst, dann kannst du beten.
Ja.
Du kannst Gottes Wort lesen. Du kannst dir Lieder in Erinnerung rufen, die Gottes Liebe beschreiben. Und so ist es natürlich viel einfacher, wenn du in so eine Situation reinkommst, weil du dich auf die Zusagen Gottes verlassen kannst. Auf der anderen Seite ist es nicht zwingend nötig, weil du kannst ja im Leid dich zu Gott hinwenden und kannst ihn kennenlernen.
Und wie viele haben das erlebt, ne?
Und viele haben das erlebt, genau.
Aber es ist eben leichter, wie du sagst, wenn man schon vorher eine feste Beziehung
genau,
hat. Ja?
Genau. Und ich habe mir ja so viele Menschen aus der Bibel auch angeschaut, die nicht unbedingt jetzt das Krebsleiden hatte,
ja,
aber andere Leiden und die treu geblieben sind. Wenn ich mir zum Beispiel das Leben Josefs anschaue,
ja,
durch wie viel Leid ist er gegangen? Und er hat nicht an Gott gezweifelt, im Gegenteil, er hat so fest an Gott gehalten, dass er egal wo er war, den Versuchungen Satans widerstanden hat. Das ist mir ein großes Vorbild. Elisa zum Beispiel. Mhm. Er war also ein Mann Gottes, wie Elia auch. Elia hat er zum Himmel aufgenommen. Elisa hat die letzten Jahre vor seinem Tod eben an einer Krankheit gelitten. Hätte er hadern können? Natürlich. Aber er tat's nicht. Und im Endeffekt, am Ende, darauf kommt's an.
Mhm. Stimmt, aufs Ende kommt's an.
Genau.
Jetzt sprechen wir doch noch mal die natürlichen Heilmittel an. Du hast gesagt, dein Mann und du, ihr habt die Entscheidungen gemeinsam getroffen. Ihr habt viel darüber gebetet, euch miteinander beraten. Und malignes Melanom, das tut ja auch Metastasen bilden, verbreitet sich. Und ihr habt mit natürlichen Heilmitteln, mit allem Möglichen, mit Diäten, mit Mitteln dagegen auch angekämpft. Aber es hat nichts geholfen, oder?
Ja, ganz so stehen lassen kann man das nicht. Ich muss sagen, bis heute halte ich mich daran, auch wenn ich keine Aussicht mehr habe. Aber du bist natürlich viel, viel schneller fit. Mhm. Und es gibt dir Kraft. Also ich würde es genauso machen wie bis jetzt. Auf der anderen Seite war meine Devise, ich ernähre mich nicht in erster Linie gesund oder beachte diese Heilmittel, um gesund zu werden oder gesund zu bleiben, sondern in erster Linie, weil Gott es sagt.
Okay.
Und Gott gibt uns ja Richtlinien an die Hand, die uns zum Segen gereichen.
Das stimmt, aber du hast ja darüber hinaus noch so einiges ausprobiert, wo du dir vielleicht doch versprochen hast, dass da Heilung kommt. Hat es nicht, dich nicht verwirrt, dass es nicht so gelaufen ist, wie man sich das vorstellt?
Also, nein. Ich muss aber dazu sagen, ich hatte vor diesem Problem, war eines unserer Kinder so krank. Mhm. Und da hat es mich dann verwirrt, wo ich ja nicht wusste, wie so, man ernährt sich gesund, man lebt gesund. Mhm. Und wieso bekommt man die eine oder andere Krankheit?
Ja.
Und da ist dann dieser Gedanke entstanden, sich nicht in erster Linie gesund zu gesund sich zu ernähren oder gesund zu leben, sondern in erster Linie, weil es eben Gott sagt.
Mhm. Dieser Gehorsam Gott gegenüber.
Genau. Mhm. Genau.
Jetzt hat man versucht, die Wunde am Kopf, das Melanom wurde rausgeschnitten, mit gedehnter Kopfhaut zu schließen und das ging ja gründlich schief. Und die Folge war eine noch größere Wunde und die Gewissheit, dass du nie wieder Haare an dieser Stelle haben würdest. Was bedeutet das für eine Frau?
Also zuerst möchte ich noch kurz sagen, das war so eine Rotationsplastik, die sie vorgenommen haben.
Ja.
Das heißt, die gesamte Kopfhaut wird gelöst, zumindest ein Stück, und geschnitten und dann gedreht und gedehnt. Und da haben sie das auch überdehnt. Mhm. Wenn man wollte, diese Stelle, die ja ohne Haare war, wollte man wieder schließen. Und natürlich, als dann der Körper diese Haut abgestoßen hat, das hat mich schon sehr traurig gemacht. Da sind auch Tränen geflossen, bis mein Mann dann mir sagte, also alles will ich Jesus weihen, bedeutet auch deine Haare. Mhm, mh. Und dann wurde mir bewusst, stimmt, auch meine Haare. Und dann haben wir gedacht, okay, wir können ja das Ganze mit einer Perücke wieder wettmachen, aber dazu ist es nie gekommen.
Warum ist es dazu nie gekommen?
Weil ich bekam dann eine Metastase am Hals. Die haben sie nicht ganz rausgeschnitten. Dann wuchs natürlicherweise die wieder. Mhm. Und dann haben sie tatsächlich alles rausgeschnitten, haben dann auch die wieder geschlossen mit Muskel aus dem Bein, aus dem Oberschenkel. Aber Der Tumor kam am Kopf wieder.
Und die Wunde ist nicht geheilt?
Die Wunde ist schon geheilt gewesen, bis der Tumor wieder aufgeblüht ist. Und der hat sich jetzt weiter ausgebreitet und breitet sich immer noch aus, was mir das Liegen erschwert. Und beim Verbinden, da tut es auch weh.
Und das hast du jetzt schon 2,5 Jahre lang, das genau. Schmerzen beim Verbinden.
Genau. Und ich bin aber dankbar, dass mein Mann dieses Verbinden jeden Tag macht. Also wir müssen nicht auf irgendeinen Pflegedienst warten. Und das wird natürlich auch mit mehr Gefühl gemacht.
Ja.
Und ich bin da sehr, sehr dankbar dafür.
Der liebe Gott weiß schon, dass es nicht gut ist, dass der Mensch alleine sein. Hat ja diesen Mann zur Seite gestellt. Und er kommt sogar noch aus der Verpackungsbranche.
Ja, so dass er das machen konnte.
Ja.
Das ist richtig. Aber ich denke, dass Gott das auch bei jemandem nicht unbedingt zulässt,
ja,
wo das nicht gegeben ist. Mhm. Oder er sorgt anderweitig dafür. Also Gott sorgt auch für die Alleinstehenden.
Aber es war nicht immer einfach. Da waren einige Rückschläge dabei. Hast du dich da manchmal von Gott im Stich gelassen gefühlt?
Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Bei dem einen Krankenhausaufenthalt habe ich gedacht, ja, es ist eh alles umsonst. Aber das sind so, wie soll ich sagen, so wie ein kurzer Gedanke.
Mhm.
Und der Paulus schreibt, wir sollen die Gedanken gefangen nehmen.
Ja, ja.
Und da muss ich sagen, bin ich Gott von Herzen dankbar, dass er mir geholfen hat, meinen Blick immer auf ihn zu richten. Und entweder durch sein Wort oder was ich gerne gemacht habe in dieser Zeit, gerade wenn ich nachts nicht schlafen konnte vor Schmerzen, weil sich der Tumor beim Hals um den Nerv gewickelt hat. Und das waren echt Schmerzen wie Zahnschmerzen. Ne?
Schlimm,
so,
ja.
Ja, wo du nicht ständig, sondern immer wieder so wie ein Pulsieren hatte. Und das war nicht einfach. Und dann habe ich mich hingesetzt nachts und habe Gedichte geschrieben. und ja, ein Gedicht kann ich vielleicht sogar vorlesen.
Mach das, mach das.
Ich hatte von jemandem gehört, der Gott nicht versteht. Und dadurch ist dieses Gedicht eigentlich entstanden. Also es war nicht, weil ich es nicht verstanden hätte, sondern ich habe es aus dem Grund geschrieben. Verstehst du manches nicht? Wenn Gott den Knecht des Hauptmanns heilte und bei der Witwe zu Nein verweilte, ihr den Sohn lebendig wiedergab, ohne dass sie ihn darum bat, doch er deine Gebete scheinbar nicht erhört und dich das irritierend stört, dann lies die Geschichte in Lukas weiter und deine Erkenntnis wird immer breiter. Schau, Johannes der Täufer, ein mächtiger Mann, der Jesus einst ging entschlossen voran, er bekam keine Hilfe auf Erden, musste sogar als Märtyrer sterben. Ist das Liebe? Der Zweifel nun spricht. Warum half Jesus seinem Diener nicht? Der Glaube jedoch vertraut unserem Herrn, denn er weiß, dass Jesus hilft so gern. Warum griff Jesus dann bei Johannes nicht ein? Warum ließ er ihn im Kerker allein? Warum erweckte er ihn nicht vom Tod zu Gottes Ehre, zu Gottes Lob? Nun, Jesus konnte seinen eigenen Dienst nicht gefährden, wollte uns doch alle retten auf Erden. Auch wusste er nur zu gut, Johannes besteht die Prüfung voller Mut. Erbe des Himmels würde er einmal werden, ist es nicht mehr wert als das schönste Leben auf Erden? Verstehst du dein Leben jetzt also nicht? Musst du es betrachten im Himmelslicht. Im Himmel werden wir Gott sicher preisen für seine Weisheit auf unserer Reise. Darum harre aus, gib niemals auf. Bald ist beendet dein Pilgerlauf. Dann wirst du verstehen und dankbar sein für Gottes Führung, so klug und so rein.
Das ist eine wunderbare Botschaft, die du da in den nächtlichen Stunden niedergeschrieben hast. Beantwortet eigentlich alle Fragen über das Leiden. Aber wenn du jetzt überlegst, du hattest diese missglückte Operation, diese Rotationsmethode, du hattest dann Metastasen, dann kam noch eine Immuntherapie dazu, die fehlgeschlagen ist, die nicht das gebracht hat, was sie wollte, sondern noch mehr Schmerzen. Nach dieser langen Zeit mit Schmerzen, mit Rückschlägen, mit schlaflosen Nächten, kann man da noch an die Liebe Gottes glauben? Ich meine, du hattest schon diesen festen Glauben. Aber wie sieht es mit anderen Menschen aus, die so viele Rückschläge erleben? Was kannst du ihnen sagen?
Also bezüglich der Immuntherapie vielleicht noch kurz. Wir hatten gebetet, sogar Verheißungsgebet gesprochen. Gott soll uns zeigen, sollen wir diesen Weg gehen oder nicht.
Ja.
Und innerhalb einer Woche haben uns 5 Ärzte und 4 davon haben selber natürliche Mittel eingesetzt, uns geraten, die Immuntherapie zu machen, weil es doch 40-60% bei den Patienten gute Erfolge bringt.
Also diese Immuntherapie, das ist keine Chemotherapie, da wird mit dem Immunsystem gearbeitet, mit Medikamenten und 40-60% Erfolgschance, sagtest du. Hm. Aber das war ja bei dir dann kein Erfolg. Was hat das gebracht bei dir?
Im Gegenteil, also da ist die Metastase noch mehr gewachsen. Das konnte man sehen nach jeder Gabe. Und es hat mir eine Menge Probleme eingebracht. Also rheumatische Beschwerden, kann man sagen. Und da hat aber Gott uns geholfen, dass wir durch die Ozontherapie, also eine natürliche Sache, diese Beschwerden lindern konnten. Also da waren wir schon sehr dankbar. Aber ich bin nicht verzweifelt dran, weil wenn ich heute zurückblicke, würde ich sie trotzdem wieder machen, weil sonst könnten wir heute sagen, hätten wir es gemacht,
okay,
dann hätten wir die Chance gehabt, gesund zu werden. Wir haben über einen Arzt dann auch die Therapie, also eine natürliche Therapie begonnen, indem wir mit Infusionen gearbeitet haben, Vitamin C und so weiter. Also wir haben parallel zu diesen medizinischen Dingen auch natürlich alles Mögliche an natürlichen Heilmitteln angewandt. Mhm. Aber wie gesagt, ich würde es nochmal machen, eben damit man sich keine Vorwürfe macht, hätte ich das gemacht.
Hast du während dieser schweren Zeit die Liebe Gottes gespürt?
Ja. Die Liebe Gottes habe ich immer gespürt, weil er immer wieder Kraft geschenkt hat. Auch wenn ich zum Beispiel weinend ins Gebet gegangen bin, bin ich wieder fröhlich herausgekommen. Also mit Gott zu leben, ist es einfach schön. Es gibt Probleme, ja, aber es gibt einen Helfer in den Problemen. Und Gott hat uns nirgends in seinem Wort versprochen, dass wir ohne Probleme leben können. Aber er hat uns versprochen, in den Problemen bei uns zu sein. So wie er bei den 3 Freunden von Daniel in den Feuerofen hineingegangen ist, so habe ich das auch empfunden, dass er inmitten meiner Probleme hineingekommen ist. Und da habe ich auch ein anderes Gedicht noch geschrieben. Jesus ist so schön.
Während dieser Rückschläge, während dieser Enttäuschungen, während dieser Schmerzen,
ja.
Jesus ist so schön. Lies es uns doch vor.
Jesus ist so schön. Ich habe meinen Herrn gesehen und möchte ihn so gern erhöhen. Nicht mit den Augen habe ich ihn erblickt, sondern mit dem Herzen mich erquickt. Er ist so schön, so lieblich und rein. Man möchte immer nur bei ihm sein. Er ist unvorstellbar allmächtig und weise, der beste Leiter auf meiner Lebensreise. Wenn das Herz mich verklagte und die Sünde an mir nagte, erlebte ich, dass er vergibt, weil er jeden so sehr liebt. Leid hat er mir zwar nicht erspart, doch es mit seiner Liebe gepaart. Haben mich Schmerzen sehr gequält, sorgte er, dass es an Trost mir nicht fehlt. Ja, ich habe Jesus gesehen, im Todestal und auf den Höhen. Er ist so freundlich, gütig und auch weise. Manchmal spricht er lauter, manchmal sehr leise. Doch seine Arme hält er ständig offen, zu lindern und trösten, die auf ihn hoffen. Er ist so freundlich, zum Segnen bereit, möchte jeden sehen in der Ewigkeit. Seine treuen Augen schauen auch dich an, wartend, dass er für dich etwas tun kann. Vor verschlossenen Herzen bleibt er stehen, will nur sehr traurig weitergehen. Doch achtet er des Menschen Willen, kann nur offene Herzen mit Frieden stillen. Unser Jesus ist so schön. Täglich kannst auch du ihn sehen. Im Leid kannst du ihn besonders erleben. Es lohnt sich, ihm dein Herz zu geben. Wie er führt, so ist es gut und richtig. Ihm völlig vertrauen ist deshalb wichtig. Täglich darf ich Jesus sehen. Sein ganzes Wesen ist so schön. Ich preise ihn voll Dankbarkeit, in Freud und Leid, ja, alle Zeit.
Eine wunderbare Einstellung. Du hast in dem Gedicht, ich denke, auch einen ganz wichtigen Punkt erwähnt, diesen Trost, den er dir alle Zeit gibt und den Frieden, den er dir gibt.
Petra, im Leid ist nichts wichtiger als der innere Frieden. Und den inneren Frieden kann dir nichts geben auf dieser Welt. Du kannst Häuser haben, du kannst alles haben, was du willst, aber den inneren Frieden kann nur Gott schenken. Und selbst wenn du im Leid bist oder gerade im Leid, reicht er dir die Hand, wie es so schön in dem einen Lied heißt, sicher in Jesu Armen. Aber wir müssen in Jesu Armen gehen. Wenn wir unser Herz versperren, dann kann er uns den Frieden nicht geben. Und vor allen Dingen auch dranbleiben, im Gebet dranbleiben. Oder es kann sein, dass man im Leid dann auch solche Schmerzen hat, wie ich vor Wochen, dass ich kaum in der Bibel lesen konnte. Dann ist es schön, wenn man Bibeltexte auswendig kann. Oder man nimmt dann, ich war zu schwach, um die Bibel zu halten, dann habe ich das Neue Testament genommen mit den Psalmen. Es ist so schön, wenn wir diese Beziehung aufrechterhalten können. Und ich möchte Gott einfach nur loben für alles, was er in dieser Zeit für mich getan hat. Er hat mir immer wieder den inneren Frieden geschenkt.
Und dieses Loben, ich denke, das gehört auch dazu, dass das eine Hilfe ist in den Liedern, in den Gedichten, die du zum Ausdruck bringst, dass das Loben, diese Dankbarkeit eine große Hilfe ist.
Genau. Und diese Dankbarkeit kann auch nur Gott schenken.
Ja.
Wenn du dich an Gott hältst, du kannst natürlich mürrisch sein. Warum passiert das? Warum passiert jenes und jenes? Du kannst aber auch in allem die Liebe Gottes entdecken.
Das stimmt.
Und deswegen, ich habe Jesus gesehen und das kann jeder. Natürlich habe ich ihn nicht gesehen, wie er aussieht, aber ich habe ihn gesehen, wie sein Charakter ist.
Du hast es auch in dem Gedicht erwähnt, dass die Sünde, die Sündenlast. Und ist es nicht so, dass gerade der Teufel dann angreift, wenn man sich schwach und elend fühlt und dir einredet, du bist zu schlecht oder du hast da keine Chance und so weiter? Ist das auch deine Erfahrung?
Also zwei Sachen haben mir in dieser Zeit zu schaffen gemacht. Es war nicht, wenn Gott mich schlafen legt. Ich lebe in so einer Naherwartung, dass ich mich auf die Auferstehung freue. Aber was mir tatsächlich zu schaffen gemacht hat, war, bin ich auch bereit dafür? Und So viele beten für dich. Ich bete. Warum erhört Gott nicht? Liegt Sünde zwischen mir und ihm? Das hat mir wirklich zu schaffen gemacht. Mhm. Und ich muss auch sagen, dass der Teufel immer wieder mit dieser Versuchung kam. Und aber da ist Gott auch so gnädig. Vielleicht kann ich eine kleine Erfahrung erzählen.
Aber gerne.
Das war gerade an einem Morgen, war ich wieder so verzweifelt und habe gesagt, ich habe doch alles bekannt. Was steht noch zwischen Gott und mir? Und an diesem Morgen bekomme ich eine WhatsApp von einer Schwester, die mir schreibt, du, eine Schwester hat mir diese Nachricht geschickt, aus Versehen geschickt. Mhm. Und ich dachte gleich an dich und ich schicke sie dir mal weiter. Diese Schwester wusste überhaupt nicht, was in mir, in meinem Herzen für ein Kampf vor sich geht.
Ja.
Und in diesem, in dieser WhatsApp war ein Zitat von Ellen White, wo unter anderem steht, deine Sünden sind dir vergeben. Es ist ein Brief, den sie an jemanden geschrieben hat.
Also Gott hat schon vorgesorgt für deine inneren Nöte.
Unglaublich. Verstehst du? Und das ist diese Liebe Gottes, die er mir immer wieder gezeigt hat. Und ich, also ich hätte Gott umarmen können. So dankbar war ich. Ich hätte ja Luftsprünge machen können. Ja, und so ist Gott. Er lässt uns nicht im Stich. Der zweite Punkt, der mir zu schaffen gemacht hat, war, okay, wenn also keine Sünde zwischen dir und Gott steht, das hatte ich jetzt erledigt. Warum erhört er dich dann nicht? Mhm. Ist dein Glaube vielleicht zu klein? Aber da hat mir Gott den Gedanken gegeben, wenn du mich um einen Glauben bittest, der Berge versetzen kann, der also den Krebs versetzen kann, du kennst mich doch als liebenden Vater. Meinst du, ich würde dir diesen Glauben nicht geben? Und damit hat sich auch dieses Problem gelöst gehabt.
Er hat dich getröstet.
Er hat mich getröstet. Ja. Also diese zwei Dinge, die haben mir zu schaffen gemacht. Aber Gott sei gedankt, er hat es gelöst.
Da gibt es ja so viele Verheißungen in der Bibel. Zum Beispiel, Gott ist gnädig, barmherzig, langmütig, von großer Gnade, das Übel reut ihn. Oder Jesaja 54, denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. Also auf der einen Seite so viele Verheißungen der Güte und der Barmherzigkeit und dann lässt Gott dich leiden und macht dich nicht gesund. Was kann man jemanden sagen, der das nicht zusammenbringt, diese Verheißungen?
Also wir müssen die Bibel im gesamten Kontext sehen. Mhm. Da haben wir auch die Verheißung aus Johannes 14. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Mhm. Ja, wie verstehen wir das? Hier steht, was ihr bitten werdet in meinem Namen.
Ja.
Ja, was bedeutet das in meinem Namen?
Erklär es uns.
Es bedeutet nach Gottes Willen. Und wenn wir auch um Gesundheit bitten, was ich ja auch gebeten habe.
Ja.
Ja, ich meine, selbst heute, Gott kann immer noch Wunder tun. Ich lebe ja noch.
Ja.
Gott kann immer noch Wunder tun. Aber wichtig ist, dass wir sagen, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Gott sieht in die Zukunft. Mhm. Ich sehe doch nicht in die Zukunft. Und wenn er zulässt, dass ich schlafen gelegt werde, dann hat er bestimmt gute Absichten mit mir.
Also man muss die Geschichte vom Anfang bis zum Ende betrachten.
Genau.
Dieses Gesamtbild, das wir als Menschen jetzt nicht haben.
Genau.
Und dann erfüllen sich all diese wunderbaren Verheißungen.
Ganz
doch.
Genau. Mhm. Ganz genau. Es gibt ja auch andere, auch im Psalm. Ich hatte mir schon was rausgesucht, weil mir die Verheißungen auch sehr viel bedeuten.
Ja.
Wo es heißt, wohl dem Menschen, den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Mhm. Aber was bedeutet es, durchs dürre Tal ziehen?
Es gibt diese dürren Täler.
Genau.
Und Gott lässt es zu.
Genau. Auch im 23. Psalm haben wir ja das.
Das Tal der Todesschatten.
Genau.
Ja.
Also wir müssen das im gesamten Bild der Bibel sehen. Mhm. Natürlich, er kann alles.
Ja.
Aber wenn er es nicht tut, dann ist er auch allweise. Das dürfen wir auch nicht vergessen.
Genau.
Und dann ist es wichtig, mit dem Psalmisten zu sagen, wenn er es nicht tut, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Mhm. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an.
Genau, und Gott gibt die Kraft zu diesem dennoch.
Genau, dennoch.
Ja.
Es ist ganz wichtig.
Nicht warum und Verzweiflung, sondern dennoch halte ich an dir.
Und auch nicht fragen, ja, wo ist Gott jetzt?
Ja, ja.
Sondern sagen, ich weiß, er ist bei mir.
Mhm. So wie Hiob, ich weiß, dass mein Erlöser lebt.
Genau.
Ja.
Genau.
Jetzt warst du ja immer in der Seelsorge tätig. Du hast in der Kinderarbeit fleißig mitgemischt. Du hast immer versucht, Gottes Liebe in die Kinderherzen zu pflanzen. Und mit deinem Mann zusammen habt ihr ein ganzes Kindersabbatschulprogramm für Kinder von 0 bis 16 Jahre zusammengestellt, auch mitgeholfen, das praktisch durchzuführen. Und durch diese Krankheit kannst du diesen Aufgaben jetzt nicht mehr nachgehen. Diese Türen hat Gott geschlossen. Gibt es Türen, die Gott geöffnet hat?
Also ich muss sagen, das ist mir schon schwer gefallen. Als tätiger Mensch plötzlich lahmgelegt zu werden. Aber dann war der Augenblick, wo Gott gesagt hat, also ihm zum Gewissen gesagt hat, ich sende dich als Leidende unter Leidende.
Mhm.
Und ich kann mich erinnern, wenn ich dann so viele Stunden im Krankenhaus warten musste oder so, das war wirklich eine Herausforderung. Aber ich habe dann auch an Elia gedacht, an Mose, die wurden in die Wüste geschickt. Habe ich gedacht, ja, die Wüste ist wohl wichtig für mich. Aber ich habe die Zeit genutzt. Ich habe dann Glaufleier genommen, ich habe gefragt, wie lange muss ich noch warten? Und wenn es dann geheißen hat, noch eine Stunde, habe ich gedacht, boah, da bin ich raus und habe Glaufleier unter die Windschutzscheibe gelegt. Oder aber ich hatte immer Bücher dabei in der Tasche.
Was für Bücher?
Zum Beispiel Der Sieg der Liebe, vom Schatten zum Licht, vom Paderastes Buch Allmächtig,
Ohnmächtig,
gerecht. Mhm. Also ich hatte immer Bücher dabei und wenn ich in der Klinik, also stationär aufgenommen worden bin, dann habe ich immer im Schrank einige Bücher dabei gehabt und habe dann meinen Mann gebeten, Nachschub zu bringen. Und das hat mich immer mit Freude erfüllt. Das ist wirklich, ja, also Gott hat Türen aufgemacht. Auch den Ärzten, wo ich Gelegenheit hatte, habe ich Samen gestreut und die Freude kam auf mich zurück. Manche Patientin hat mich auch in die Arme genommen und hat sich bedankt.
Also das hatte Sinn gehabt, dass du dort warst. Du hast eine neue Aufgabe gehabt.
Ich habe Gott gesagt, lieber Gott, wenn ich schon diese Krankheit habe, dann muss es doch einen Sinn machen.
Ja.
Also habe ich dann die Zeit so genutzt.
Wunderschön. Und du hattest jetzt Zeit, diese Gedichte zu schreiben, diese tiefgründigen Gedichte. Du hast sie zu einem Gedichtband zusammengefasst. Und ich denke, dass da viele Antworten auf Menschenfragen, auf leidvolle Fragen drinstecken, weil deine Erfahrungen da verarbeitet wurden.
Das ist mein Wunsch.
Ja.
Das ist mein Wunsch, ja. Was mir Kraft gegeben hat, auch weiterzugeben. Und ich muss auch dazu sagen, wenn du sterbenskrank bist,
ja,
wie ich es eben bin, dann kommst du bei den Leuten ganz anders an. Sie staunen, dass du Kraft hast,
ja,
dass du Freude hast und sie sind neugierig. Sie wollen auch, ja, wissen, wie kommt es dazu?
diese Kraft. Ne? Wie kann diese Person diese Kraft haben? Ich will das auch.
Ja, und dann habe ich in die Bücher auch immer einen AD-Flyer, also einen Flyer von euch rein, damit Sie, wenn Sie Interesse haben, noch weiteres erfahren können.
So schön, Monika. Also Gott schließt nicht nur Türen, er öffnet auch welche.
Genau.
Mhm. Monika, dort im Krankenhaus, wenn man da so alleine liegt und wenn man so eine innige Beziehung zu Christus hat, gab es da vielleicht irgendwelche besonderen Erfahrungen, die du gemacht hast?
Also ich erinnere mich an einen Besuch von einem Psychologen. Also als Krebspatient musst du jedes Mal, wenn du dich anmeldest, ausfüllen, ob du psychologischen Besuch wünschst oder nicht. Und ich hatte jedes Mal Nein angekreuzt. Und dann habe ich gedacht, eigentlich bist du dumm, weil du könntest ja Zeugnis ablegen. Und so bekam ich an einem Tag, ich war gerade eingenickt, Besuch und hörte meinen Namen, Frau Graser. Und der stellte sich dann als Krankenhauspsychologe vor und sofort war ich wach. Ich habe gedacht, das ist die Gunst der Stunde. Und er hat ganz liebevoll gefragt, wie es mir geht und wie es mir geht mit der Diagnose auch. Ja. Und dann habe ich mich aufgesetzt und habe ihm genau das gesagt, was ich dem Hautarzt am Anfang auch gesagt hat. Mhm. Wissen Sie was? Wir haben einen wunderbaren Gott. Er kann mich gesund machen. Und wenn nicht, dann ist es besser so.
Mhm. Wie hat er reagiert?
Und ich habe ihm auch gesagt, wissen Sie, ich vertraue darauf, was die Bibel sagt. Und die Bibel hat über 300 Vorhersagen auf Jesus gemacht. Und die haben sich alle haargenau erfüllt. Mhm. Und so wird sich auch die anstehenden Prophezeiungen, Verheißungen erfüllen. Und dann sagt er immer wieder, das gibt Ihnen Kraft. Mhm. Das gibt Ihnen Kraft. Er hatte einen Block dabei, um zu schreiben, der hat gar nichts aufgeschrieben. Und am Ende wollte ich ihm das Buch Der Sieg der Liebe geben oder das vom Allmächtig, Unmächtig, Gerecht. Aber er lehnte ab. Er sagte nicht in dem Rahmen.
Ja.
Aber ich habe gedacht, eigentlich haben nichtchristliche Psychologen uns nicht anzubieten. Weil unser Glaube enthält Trost, Botschaft, Inhalt, Aussicht.
Ja.
Aber am Schluss gab ich dem Psychologen, bot ich ihm dann noch Glowflyer an, da ging es übers Leid. Das hat er dann angenommen. Das konnte er so richtig verstecken, denke ich mal. Er sagte, in diesem Zusammenhang kann er keine Bücher annehmen. Mhm. Vielleicht woanders. Okay. Eine andere Erfahrung. Es war gerade in einem Sabbat. Und ich war richtig traurig, dass ich nicht in der Gemeinde sein konnte. Und ich habe gebetet, lieber Gott, schenke mir doch auch eine Freude heute. Und am Nachmittag kam die Krankenschwester und ich habe mich bei ihr bedankt für den wertvollen Dienst, den sie tut und vor allen Dingen, dass sie ihn so freundlich tut und das tut Patienten sehr gut.
Ja.
Und ich weiß es nicht, ob es daran lag, aber am Abend kam sie wieder und wir hatten ein sehr schönes Gespräch, auch über Gott. Und ich durfte ihr sagen, egal was im Leben sie bedrückt, vielleicht haben Sie mal Probleme mit dem Chef, aber Sie können wissen, dass auch der Chef Gott unterliegt. Mhm. Und so können Sie mit Gott über alles sprechen. Und während ich mit ihr sprach, kam noch eine andere Krankenschwester, wohl eine Freundin, hinzu. Und sie hat mir zugehört und sie waren beide dankbar für das Gespräch. Und der einen hatte ich schon das Büchlein gegeben, Schritte zu Jesus und ein Flyer von euch. Und für die andere hatte ich nichts. Und beide sollten in Urlaub gehen. Die eine am nächsten Tag, mhm. der ich das Büchlein gegeben hatte, ja, und die andere am übernächsten Tag. Und zu der sagte ich, wenn Sie morgen Abend kommen, dann habe ich auch für Sie so ein Büchlein.
Kam sie?
Und da habe ich gedacht, jetzt bin ich mal gespannt.
Ja.
Und sie kam und sagte, haben Sie was dabei? Dann im ersten Moment wusste ich gar nicht, was sie meint. Sagt sie, naja, so ein Büchlein. Sag ich, oh ja, ja, freilich. Weil mein Mann sorgte dann immer für Nachschub. Und dann sagte sie, wollte ich sie ihr geben? Sagte sie, nein, sie kommt später. Und sie kam später und wir konnten sogar miteinander beten.
Was für ein Segen.
Was für ein Segen.
Ja.
Und das an dem Sabbat, wo ich eigentlich traurig war, dass ich nicht in die Gemeinde konnte. Und dann später, das war gerade an einem Sabbat, wo ich wie selten alleine war im Zimmer, habe ich Musik gehört. Und zwar so schöne Lieder, unsere Lieder natürlich. Mhm. Und als die Nachtschwester kam, normalerweise habe ich mit Kopfhörer gehört, Predigten oder Lieder, aber jetzt habe ich es laut laufen lassen. Und die Krankenschwester kam und ich hatte auch gehofft, dass die Musik noch läuft, gerade wenn sie kommt. Und ich wollte gerade ausmachen, als sie reinkam, sagte sie, nein, nein, lassen Sie das, es ist so schön. Und mit der konnte ich auch, mit der Nachtschwester, auch so ein schönes Gespräch führen und ihr das Buch Der Sieg der Liebe mitgeben. Weil ich gesagt habe, ich habe hier ein Buch, das von diesem liebenden Gott handelt. Mhm. Das würde ich Ihnen gerne schenken. Und sie hat es dankend angenommen. Und so durfte ich so viele Erfahrungen machen mit Ärzten und Krankenschwestern, Anästhesistin, die auch, die sagte, ach, eigentlich ist sie auch gläubig, aber sie war schon lange nicht mehr im Gottesdienst.
Ja.
Und das macht ihr Mut, wieder in den Gottesdienst zu gehen. Und der durfte ich auch das Buch Der Sieg der Liebe schenken.
Also du bist anderen zum Segen geworden und hast aber dadurch ja auch Segen und Freude empfangen.
Unglaublich viel.
Das ist das Prinzip Gottes. Hm?
Ja.
Ja.
Gibst du,
ja,
bekommst du noch doppelt zurück.
Toll, dass du diese Erfahrungen machen konntest.
Alle Ehre unserem himmlischen Vater.
Ja. Jetzt warst du schon immer eine recht liebevolle Person, aber wenn ich dich heute so anschaue, dann ist es für mich fast so, als wenn du strahlst. Und da ist immer so viel Liebe, Freundlichkeit und Frieden in deinem Gesicht zu lesen. Kann Leid ein Segen sein?
Ja, das kann.
Ein eindeutiges Ja.
Ja, aber ich muss auch sagen, ich glaube, dass diese Kraft auch zum einen natürlich durch die Gemeinschaft mit Gott,
ja,
aber auch durch die Krankensalbung kam. Mhm, ich habe mich entschlossen gehabt, eine Krankensalbung nach Jakobus 5 durchführen zu lassen.
Ja.
Und ich wusste es von meinem Opa, der hat das durchführen lassen. Der war 17 Jahre im Bett. Mhm. Und nach der Krankensalbung hat Gott ihn 2 Wochen später schlafen gelegt. Und ich wusste, durch die Krankensalbung entweder wirst du gesund oder aber Gott legt dich schlafen. Oder er gibt dir Kraft zum Tragen. Mhm. Und ich glaube, bis jetzt war es eben die Kraft zum Tragen. Und ich möchte dafür auch Gott danken, dass er uns diese Möglichkeit aufschreiben hat lassen, dass wir das in Anspruch nehmen können. Mhm.
Vielleicht lese ich einfach mal, was da im Jakobus steht. Denn viele denken Krankensalbung und die Leute werden danach gesund. Aber hören wir es einfach mal an, was da in der Bibel steht. Da heißt es, ist jemand von euch krank? Er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Also Gott wird den Kranken retten. Es steht nicht da, er wird ihn gesund machen. Du hast ja diese 3 Möglichkeiten da aufgezählt. Sehr schön. Und nach der Krankensalbung, da kam ja dann die Immuntherapie. Also es war wirklich so, dass es nicht heißt, danach ist alles Gold, aber er hat dir geholfen, damit anders umzugehen.
Genau.
Ja.
Genau.
Und Leid ist eben kein Spaziergang, sondern eine Charakterschule. Ne? Es ist nicht einfach, aber man muss es nicht allein gehen. Jetzt galtest du irgendwann als austherapiert und menschlich gesehen gab es für dich kein Happy End mehr. Das haben dir die Ärzte bestätigt. Du hast ja alles ausprobiert, auch auf der natürlichen Basis. Wie lange geben dir oder gaben dir die Ärzte noch?
Also die Ärzte hatten mir ja auch noch vorgeschlagen, die Chemotherapie zu machen. Aber vor der Immuntherapie haben sie uns schon gesagt, das hilft 10-15%. Mhm. Dann haben sie uns Bestrahlung vorgeschlagen. Aber man weiß, dass das Melanom bestrahlungsresistent ist. Mhm. Und dann hatten sie wieder Immuntherapie vorgeschlagen, aber die hat ja genau das Gegenteil bewirkt. Und so waren wir uns auch gleich wieder einig, wir machen nichts mehr davon. Und das Ergebnis, ja, Viertel bis ein halbes Jahr. Und das halbe Jahr wäre jetzt Ende des Monats zu Ende. Mhm, mh. Aber Gott weiß den Zeitpunkt.
Ja.
Und wie du siehst, bin ich immer noch da.
Wir sind dankbar dafür.
Und ich darf dankbar sein für die Kraft, die er jeden Tag gibt. Weil, wie du weißt, die letzten Wochen war ich ja ganz lahmgelegt.
Ja.
Aber jetzt darf ich wieder aufstehen, gehen. Und das ist auch ein Wunder Gottes, das er getan hat.
Das stimmt, das stimmt. Jetzt, du hattest vorhin gesagt, du hast keine Angst vor dem Tod. Jetzt könnte mancher denken, ja, das ist leicht gesagt. Aber wenn es dann wirklich kurz vorher ist, dann kann ja die Angst kommen. Aber du hattest dieses kurz vorher ja schon mal erlebt. Da war eine Operation, wo du damit rechnen musstest, dass du nicht mehr aufwachst. Wie war das für dich?
Wie wenn man schlafen geht und weiß, das ist ein Augenblick, bis ich Jesus sehe. Also tatsächlich vor der letzten OP, wir wussten nicht, wie das ausgeht. Es hieß auch, 6 bis 8 Stunden werden sie operieren und eventuell auch mit Luftröhrenschnitt und so weiter. Und da haben wir uns verabschiedet, als ob wir ja, uns nicht mehr sehen. Aber wir haben gesagt, wenn wir uns nicht mehr sehen, dann werden wir uns im Himmel am Lebensbaum treffen. Es ist einfach schön, diese Hoffnung zu haben. Und ich habe gedacht, als ich dann auf dem OP-Tisch lag, habe ich gedacht, das ist meine letzte Möglichkeit, Missionsarbeit zu tun. Und als ich merkte, sie geben mir die Narkose, habe ich gesagt, aber ich wollte doch noch beten. Und dann haben sie gesagt, na, dann beten Sie.
Ja.
Und dann habe ich gebetet und habe ausgeschalten, was um mich herum passiert. Das war, als ob der Himmel in meiner greifbaren Nähe wäre. Ich kann das, also das kann man nicht beschreiben, das muss man erleben. Mhm. So habe ich mit meinem himmlischen Vater gesprochen und habe für das Personal gebetet. Und aus diesen 6 bis 8 Stunden OP wurden es 4. Und der Chefarzt sagte dann später, also das ging wider Erwarten gut und schnell. Mhm, ja. Wen wunderte es?
Wen wunderte es? Du hattest Gott an deiner Seite.
Aber wie gesagt, wir waren bereit, uns zu verabschieden. Aber Gott hat uns noch Gnadenzeit gegeben.
Und das ist auch das Tolle, wenn man mit Gott im Reinen ist, dass man keine Angst haben muss vor dem Tod.
Genau.
Das Nächste, was man sieht, ist Jesus, wie du gesagt hast.
Genau.
Ja. Genau. So schön. Und das ist ein Privileg, dass ein Christ hat, der sich in ihm geborgen fühlt.
Und jeder kann dieses Privileg haben.
Ja, das ist ein Geschenk.
Ja.
Kostet nichts.
Ja, jeder kann es haben.
Ja. Monika, du hast ja erwähnt, dass deine Familie, besonders dein Ehemann, dich unterstützt hat. Jetzt bist du ja in eine christliche Gemeinschaft eingebunden. Du bist Siebenten-Tags-Adventisten, eine Gemeinschaft, die den biblischen Ruhetag, den Samstag, den Sabbat, heilig hält. Und deine Gemeinde, hat sie auch irgendetwas beigetragen? War sie dir eine Unterstützung in dieser Zeit?
Also ich muss sagen, meine Gemeinde war meine Familie mit. Ich habe so viel Liebe erfahren in dieser Zeit. Also meine Gemeinde hat sehr zu mir gestanden. Die haben dann einen Gebetskreis organisiert. Der ist bis heute, beten sie jeden Morgen um 6 Uhr für Kranke, nicht nur für mich. Und ich bin so dankbar für dieses Privileg. Dann habe ich Karten bekommen, Besuche. Und seitdem ich, also seit ein paar Wochen, wo es mir so schlecht ging, haben wir dann auch das Essen regelmäßig bekommen, schon einige Wochen. Jetzt habe ich auch den Gips jetzt ab und ich habe gesagt, ihr Lieben, jetzt versuchen wir uns selber zu versorgen. Und ich kann nur dankbar sein für so eine Gemeinde.
Das ist wie eine Familie, die in der Not zusammenhält.
Mhm. Ja, also wenn einer sagt, Gemeinden sind kalt, das kann ich von unserer Gemeinde überhaupt nicht sagen.
Unsere Gemeinde ist die Gemeinde in die Adventgemeinde in Nürnberg, Marienberg.
Marienberg, genau. Mhm. Nürnberg, Marienberg. Und wie gesagt, ich habe sehr, sehr viel Liebe erfahren. Die Gebete waren für mich sehr wichtig, wichtiger als alles andere. Mhm. Aber dass sie uns dann auch noch bekocht haben, das war mir am Anfang sehr unangenehm. Aber mit der Zeit habe ich es sehr schätzen gelernt, weil ich nicht weiß, durch die ganze Umstellung auch, wie wir damit klargekommen wären. Also Gott sorgt. Und deswegen, ich kann nur sagen, wir haben wirklich einen liebenden Gott. Und ich habe damals auch gesagt, selbst wenn er überhaupt nicht eingreift, er weiß, was er uns zumutet. Da denke ich zum Beispiel auch an einen Fall, der mir erzählt wurde, wo die junge Mama ein blindes Kind geboren hat. Und weißt du, wie sie reagiert hat? Also, das erstaunt mich, dass Gott gerade mir das zutrauen konnte. Dass er wusste, dass ich damit zurechtkomme.
Ja.
Und so kann ich auch sagen, Gott traut es mir zu, mit dem Leid umzugehen. Und ich kann nur jedem Mut machen, im Leid sich fest an Gott zu halten.
Und er gibt nicht mehr Leid, als man tragen kann. Das hat er versprochen.
Genau, genau.
Dankeschön, Monika.
Sehr gerne.
Vielleicht zum Schluss noch die Frage, Monika, was ist das, was im Leben wirklich zählt? Was wird einem wertvoll, wenn man so zurückschaut?
Der innere Friede, dieses Verbundensein mit Gott, ist das Allerwichtigste. Und wir dürfen, egal welche Probleme wir haben, wir dürfen alles Gott vorlegen. Und mit ihm durch dick und dünn gehen und über das Grab, über die Probleme hinwegschauen, auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der wiederkommen möchte. Und ich glaube, dass er sehr bald wiederkommen wird. Und dann wird er auch alle gläubigen Toten auferwecken bei der ersten Auferstehung. Und alle Gläubigen verwandeln. Und das wird, diese Hoffnung zu haben, diese Aussicht zu haben, die können wir aber nur, wenn wir auch unser Leben ganz Gott abgegeben haben.
Genau.
Nicht mein, sondern dein Wille geschehe.
Das ist auch der größte Trost für deinen Mann, deine Familie.
Genau.
Diese Hoffnung. Liebe Zuschauer, eine gläubige Frau, die selbst viel Krankheit und Schmerzen erlebt hat, sagte einmal, ich empfinde es als großes Vorrecht, dass ich nicht von meiner Schwachheit abhängig bin, sondern auf eine unbegrenzte Kraft zurückgreifen kann. Und diese unbegrenzte Kraft steht uns allen zur Verfügung, ob körperliche Leiden oder Sorgen und Ängste. Auch wenn Gott es zulässt, dass es uns im Heute so richtig schlecht geht, Es lohnt sich, seine Hand nie loszulassen. Lasst uns auf das Ende der Geschichte schauen, auf dieses wahre und ewige Happy End. Dankeschön, Monika, dass du gekommen bist, dass du dein Zeugnis geteilt hast. Möge es für uns alle eine Inspiration sein, an Gott festzuhalten, egal was kommt. Dennoch halte ich mich an dir fest.
Alle Ehre nach oben.
Alle Ehre nach oben. Amen.
Jesus kommt in Herrlichkeit. Jesus kommt wieder in Herrlichkeit mit vielen Engeln in Gerechtigkeit. Er kommt mit Posaunenschalle, sicht- und hörbar für uns alle. Ja, sichtbar, so sagt uns sein Wort, nicht versteckt an einem Ort. Er wird die Erde nicht berühren, sondern seine Kinder zu sich führen. Die Toten in Christus werden auferstehen und dann wird man erst die Wunder sehen. Ob Fromme aus den Gräbern oder lebend verwandelt, keiner ist mehr krank und keiner mehr verschandelt. Denn Jesus macht sie alle neu, erfüllt auch diese Verheißung treu. Lahme werden gehen, blinde Augen sehen, Gehörlose werden hören, und nichts mehr wird sie jemals stören. Märtyrer werden wieder leben, Feinde wird es nie mehr geben. Die Angst ist nun für immer vorbei, wir leben nun ewig froh und frei. Freunde und Verwandte, die getrennt gewesen, werden sich nun begegnen, nie mehr verwesen. Babys werden Müttern in die Arme gebracht, als wär's nur gewesen eine kurze Nacht. Wie herrlich wird das Treffen sein, mit Jesus auf der Wolke geht es dann heim. Freudentränen wird es geben, werden kaum fassen den unglaublichen Segen. Uns wird es schier die Sprache verschlagen, sodass wir Gott einfach nur Danke sagen. Zur Erlösung hat er alles zur Verfügung gestellt und unser Verständnis dafür erhält. Für diese große Liebe und seine großen Siege werden alle, groß und klein, dem treuen Gott so dankbar sein. Doch gibt es auch noch Tränen der Trauer, weil manche Leute, nach denen wir schauen, zurückgelassen von unserem Herrn, obwohl er sie mitgenommen hätte gern. Doch leider haben sie ihn abgelehnt und sich nach Erlösung nicht wirklich gesehnt, sind ihre eigenen Wege gegangen und haben der Weltlust angehangen. Nie würden sie sich bei Jesus fühlen zu Haus, drum ist es für sie für immer aus. Ihr Lieben, nutzt heute die Zeit und macht euch bereit. Es gilt, einen Himmel zu gewinnen, wo Freude und Frieden herrscht für immer. Nie mehr wird's dort Klagen geben. Drum lasst uns nach dem Bessern streben. Denn nur wer auf Gottes Wort hier schaut, hat nicht auf unsicheren Sand gebaut.